Dass ihr hier seid. Wir sind deutlich mehr als letztes Mal beim Bitcoin-Vortrag. Und ich würde ja schon fast sagen, wir haben eine Bitcoin-Vortragsreihe. Nach meinem Vortrag kommt gleich der nächste Vortrag zu Bitcoin 2.0. Da geht es dann um Datenspeicherung in der Blockchain. Freue ich mich drauf. Ich rede über Bitcoin 1.0, konkret Bitcoin und die Anonymität. Ich habe mal so eine Headline rausgesucht in der Anfangszeit, so 2011 bis 2013 vielleicht, gab es viele Presseartikel, die recht reißerisch waren. Da ging es dann um Bitcoin, die Hackerwährung, Bitcoin, das Darknet und ganz gruselige Sachen. Mittlerweile hat sich's ein bisschen verbessert. Die Berichterstattung halte ich für ein bisschen ausgeglichener heute. Aber so die Idee, dass Bitcoin anonym ist, das hat sich schon irgendwie gehalten. Da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Was ist Anonymität? Ich habe es mal runtergebrochen auf zwei Aspekte. Es geht immer um eine Gruppe. Wenn ich nur eine einzelne Person habe, da macht es wenig Sinn, von Anonymität zu sprechen. Ich habe also eine Gruppe und gucke, kann ich die einzelnen Individuen irgendwie unterscheiden? Und dann versuche ich, der Gruppe noch persönliche Daten zuzuordnen. Sowas wie Name, Kontonummer, Adresse, egal. Da ist es erstmal schon ganz cool, wenn ich das der Gruppe an sich zuordnen kann. Noch besser natürlich, wenn ich das einzelnen Individuen zuordnen kann. Aber erstmal, ich unterscheide zwischen unterscheidbar und identifizierbar. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es den Begriff der anonymen Menschenmenge. Eine Menschenmenge, sehr groß, sehr viele. Wenn man drauf guckt, ich kann da nichts erkennen. Kennt jemand CSI? Wir müssen da mal näher rangehen. Und zack, wer ist das? Keine Ahnung. Aber anonym ist der jetzt wirklich nicht so richtig. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der Ticketverkäufer weiß es vielleicht. Auf jeden Fall weiß es die Behörde mit den biometrischen Fotos. Und im Zweifelsfall weiß es einfach Facebook. Facebook hat eine große Datensammlung und die nutzen das auch. Und das machen die auch ziemlich unverhohlen publik. Da steht was von Deepface und die können 97,35% der Gesichter auf Fotos erkennen. Damit sind die auf jeden Fall besser als ich. Und die haben richtig große Datenmengen. Wie kann man das besser machen? Die Jungs sind immer noch unterscheidbar. Ich sehe da jemanden mit Brille, jemanden mit Kopftuch, aber für mich so ohne weiteres nicht mehr identifizierbar. Das geht auch andersrum. Die Herren sind auf jeden Fall identifizierbar, aber nicht mehr unterscheidbar. Ich kann jetzt nicht sagen, wer davon genau dem Mr. Anderson auf die Füße getreten hat. Eigentlich geht es bei dem Vortrag um Geld, das war Einleitung. Worum geht es bei Geld um Anonymität? Da geht es um wer macht irgendwas, wer hebt Geld ab. Vielleicht kennt ihr so einen Kasten. Die Kästen haben Kameras. Was ich lustig fand, das ist ein Fahndungsfoto der Polizei. Also es wissen nicht alle, dass die Kästen Kameras haben. Wer tut was? Das was könnte man zum Beispiel benennen mit, naja, jeder dieser Scheine hat eine eindeutige Nummer. Hatte die D-Mark auch schon. Wenn man jetzt sagt, okay, blöd, Bargeld hänge ich dran, will aber trotzdem anonym bleiben, naja, reduzieren sich die Optionen. Da gibt es keine Seriennummer, keine Kamera, kein Verkäufer. Worum geht es bei Bitcoin? Bitcoin ist ein dezentrales Netz. Das heißt, ich habe viele verschiedene Geräte und die reden alle so mehr oder weniger miteinander. Entscheidend ist, es gibt keine zentrale Instanz, die irgendwelche Privilegien hat. Es gibt niemanden, der mehr weiß als die anderen. Wie funktioniert das? Mit der Blockchain. Eine Blockchain bedeutet, ich habe Blöcke und die sind zu einer Kette zusammengehängt. In den Blöcken stehen Transaktionen. Das sieht man da unten. Zwei Rechner. Der eine schickt dem anderen Rechner einen Bitcoin. Könnte so aussehen. Der eine Rechner, der erste hat eine Adresse, der zweite Rechner hat eine Adresse. Das ist so das offensichtlich, was auf jeden Fall in der Blockchain stehen muss. Wieder die Frage, sind Mitglieder unterscheidbar und kann ich die identifizieren? Mitglieder unterscheidbar? Ja, na klar, haben ja eindeutige Adressen. Identifizierbar? Kommt drauf an. Ich habe es mal die drei kleinen Herausforderungen zu Bitcoin und Anonymität genannt. Die erste Herausforderung, ich muss erstmal Bitcoins kriegen, ist klar. Zweite Herausforderung, ich muss die irgendwie lagern, ich muss die irgendwo haben. Dritte Herausforderung, ich muss die ausgeben können. Oder die meisten wollen das zumindest. Ich gehe die mal alle drei durch. Bitcoins bekommen. Gibt es zwei Optionen. Zentral und dezentral. Das Zentrale ist so das Klassische. Ich gehe ins Internet und logge mich zum Beispiel bei bitcoin.de ein und kaufe mir da meine Bitcoins. Das läuft über eine Überweisung, ganz normal übers Konto. Meistens muss man auch noch eine Perso-Kopie irgendwo hinschicken. Und damit wissen die schon ziemlich viel, die Leute von bitcoin.de. Die wissen, wie ich heiße, die wissen meine Bankverbindung, die wissen, wie viele Bitcoins ich habe, die wissen, was meine Bitcoin-Adresse ist. Von so Sachen wie Perso und biometrisches Foto und Unterschrift mal ganz zu schweigen. Die Alternative, dezentral. Bisher habe ich gerne Local Bitcoins benutzt. Das wurde jetzt leider dicht gemacht in Deutschland aus regulatorischen Gründen. Was jetzt wohl angesagt ist, ist Mycelium. Ich habe es noch nicht ausprobiert, soll ganz schön sein. Man trifft sich dezentral, man hat eine App auf dem Telefon und sagt, okay, ich möchte hier in Leipzig was kaufen. Ist jemand hier in Leipzig? Und dann trifft man sich und beredet das Ganze. Das ist quasi nur eine Kontaktbörse zum Kaufen und Verkaufen. So, zweite Herausforderung. Bitcoins lagern. Auch da gibt es eine einfache Lösung und die ein bisschen aufwendigere Lösung. Die einfache Lösung, ich logge mich irgendwo im Internet ein, habe da meine Wallet, habe nur Benutzernamen und Passwort, muss mich um sonst nichts weiter kümmern und habe da meine Bitcoins. Ich muss an sich kein Backup machen, ist eine bequeme Lösung. Die Leute wissen jetzt wiederum ziemlich viel von mir. Die wissen wahrscheinlich nicht, wie ich heiße, muss man normalerweise nicht angeben, aber die wissen meine IP, die wissen, was für einen Browser ich benutze, können mich also vielleicht wiedererkennen. Die wissen wiederum, welche Bitcoins ich habe und welche Adressen ich benutze. Finde ich nicht gut. Wobei ich ja dazu sagen muss, als ich den Screenshot erstellt habe, bin ich mit meinem Tor-Browser auf blockchain.info gegangen und wurde umgeleitet auf eine Onion-Adresse. Das fand ich schon ganz schön cool. Damit wissen die so erstmal nicht mehr unbedingt, welche IP ich habe, aber die wissen trotzdem immer noch, welche Bitcoins, welche Adressen und was ich tue. Die Alternative, klar, dezentrales Netz. Ich bin mein eigener Herr. Ich habe meine Software-Wallet auf meinem Rechner oder auf meinem Telefon und habe da alles unter meiner eigenen Kontrolle. Das ist Armory, die von mir präferierte Lösung, aus Gründen, die ich noch später sagen werde. Dritte Herausforderung der kleinen Herausforderungen, Bitcoins ausgeben. Mein Lieblingsdienst ist Lieferservice.de. Das ist eine schöne Sache. Da hat man allein schon in Plagwitz vielleicht 20, 30 Restaurants, Lieferdienste, kann bei denen bestellen mit 3 Klicks und kann danach mit Bitcoin bezahlen. Bei allen, weil das ein Dienst von Lieferservice ist, die quasi Mittelsmann sind. Das geht super schnell. Man hat innerhalb von einer Sekunde bezahlt. Das geht schneller als Bargeld. Die wiederum wissen jetzt ziemlich viel von mir. Die wissen meine Bitcoins, die wissen meine Adressen, die wissen, wann ich im Internet bin, die wissen, wo ich wohne, die haben meine E-Mail-Adresse, die haben meine Telefonnummer und die wissen, dass ich ziemlich oft vegetarische Pizza bestelle. Und da hat man jetzt ein Problem. Wenn man jetzt irgendwas kaufen will und einen Gegenwert will, dann muss man den ja auch irgendwie kriegen. Die Alternative, ich gehe zur Free Software Foundation und spende denen die Bitcoins. Das ist ziemlich anonym. Jetzt die echte Herausforderung. Da geht es so ein bisschen mehr ins Eingemachte. Die drei Sachen vorher, das war relativ einleuchtend, jetzt nicht so wirklich komplex. Die Herausforderung ist jetzt, wie ich sie sehe, die Inputs, Outputs und Wechselgeld. Das funktioniert bei Bitcoin so. Auf der linken Seite ein Haufen Inputs. Das können einzelne Adressen sein, wo jeweils irgendwie ein krummer Bitcoin-Betrag steht. Mit denen möchte ich bezahlen. Diese ganzen krummen Beträge haue ich in den nächsten Block. Da geht das Ganze in eine Bezahladresse, zum Beispiel beim Lieferservice, und in eine neue Adresse, die das Wechselgeld hat. Klar, will ich ja wieder haben. Jetzt ist es bei Bitcoin so, wenn ich eine Adresse habe mit Bitcoins drauf und bezahle jemanden und kriege Wechselgeld, dann geht das Wechselgeld nicht automatisch an die alte Adresse von mir, sondern es wird eine neue Adresse generiert. Von außen betrachtet habe ich eine Adresse und daraus gehen dann zwei Bitcoin-Beträge an zwei neue Adressen. Von außen betrachtet kann man, so der Plan, nicht wirklich unterscheiden, was ist jetzt Bezahlung und was ist Wechselgeld. Man kann so ein paar Sachen einfach feststellen. In der Regel gehören alle Inputs mir. Klar, sonst könnte ich die nicht ausgeben. Normalerweise hat man einen Output Bezahlung. Ich will irgendwas bezahlen und dann meistens Wechselgeld. Und das geht dann an eine andere Adresse. Jetzt ist das Ganze nicht ganz so einfach, wie es in der Theorie klingt. Man kann nämlich oft doch unterscheiden, was ist Bezahlung und was ist Wechselgeld. Hier ist ein Beispiel. 2,24 irgendeine krumme Zahl als Input und daraus resultieren zwei Adressen, 1,6 und 0,6486 irgendein krummer Betrag. Was könnte hier wohl Bezahlung sein? Normalerweise, wenn ein richtig krummer Betrag da ist und ein richtig schön glatter Betrag, dann hat der Benutzer wahrscheinlich vorgehabt, einen glatten Betrag irgendwo zu bezahlen. Und damit weiß ich, okay, der krumme Betrag, der gehört wahrscheinlich immer noch dem gleichen Benutzer. Anderes Beispiel. 1,8 plus 0,7 ist 2,2 plus 0,3. Schöne Rechnung. Das sind alles glatte Zahlen. Jetzt kann man sich aber überlegen. Ich habe als Output 2,2 und 0,3. Wenn die Bezahlung 0,3 ist, dann hätte als Input auch nur eins von beiden gereicht. Da ich aber zwei Inputs habe, ist wahrscheinlich die größere Zahl die Bezahlung. Damit ist klar, okay, 0,3 liegen immer noch bei dem gleichen Benutzer. Dann gibt es natürlich noch ein paar bekannte Adressen. Wenn ich jetzt der Free Software Foundation was überweise, dann ist klar, okay, das ist die Free Software Foundation Adresse und der Rest gehört immer noch mir. Oder ich gucke, wie verhalten sich die zwei Adressen, an die ich geschickt habe. Die eine Adresse, naja, das liegt da so rum und die andere Adresse macht so ganz wilde Sachen, wird irgendwie lauter aufgesplittet und rumverteilt, dann könnte man denken, naja, das zweite ist vielleicht eine Tauschbörse und das erste ist immer noch das Wechselgeld. Das sind jetzt einfache Beispiele, aber wenn ich eine Kette von 5 Transaktionen hintereinander habe, dann kann ich das auch einfach alles zu Fuß mir angucken und dann mache ich quasi Brute Force und gucke, okay, diese 10 Adressen könnten immer noch dem Benutzer gehören. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die einfachen Probleme kaufen, lagern und ausgeben. Und die schwierigen Probleme, die Inputs, Outputs und das Wechselgeld. Und das ist richtig heimtückisch, wenn man das kombiniert. Ich habe also oben eine ganze Kette von Möglichkeiten, meine Anonymität selbst aktiv zu schmälern. Ob ich jetzt irgendwo einen Perso-Ausweis hinschicke oder meine Pizza bestelle, egal. Und man kann durch die Inputs diese einzelnen Adressen und Ketten verbinden. Eine Kette könnte sein, ich bestelle Pizza. Eine andere Kette ist, ich spende der Free Software Foundation. Und sobald ich diese beiden Ketten verbinde, indem ich Inputs von beiden kombiniere zu einer Transaktion, kann man die Daten aus beiden Ketten, naja, korrelieren, wenn man Daten hat. Und das ist der Punkt meiner Präsentation. Wenn man nur auf eins von beiden achtet oder nur darauf achtet, dass man nicht zu viele Daten eintippt, dann geht es sehr schnell, dass man plötzlich komplett de-anonymisiert ist, auch mit Aktionen, die eigentlich nichts mit Lieferservice zu tun haben. Als Beispiel, ich hätte zum Beispiel auf Silk Road Sachen kaufen können. Das war so eine recht populäre und Es war eine Tauschbörse mit, nee, es war ein Marktplatz mit vielen Benutzern. Da gab es wenige legale Dinge und viele Dinge, die in vielen Ländern illegal sind, so Drogen und sowas. Die wurden vor einer Weile hochgenommen, die Server beschlagnahmt, alle Logs liegen irgendwo in den USA beim FBI wahrscheinlich. So, das ist eine Weile her, habe ich schon längst vergessen und morgen bestelle ich mir eine Pizza und klicke auf Bezahlen und sehe gar nichts. Und irgendwo im Hintergrund wird eine Zahlung, die das Wechselgeld von Silk Road ist, mit der Zahlung an den Lieferservice kombiniert. Davon kriege ich nichts mit, in der Regel. Das kriegt die Blockchain auf jeden Fall mit und damit kriegt das jeder mit, der die Blockchain untersucht. Und das geht natürlich automatisiert. Wenn jetzt das FBI automatisiert guckt, okay, welche Bitcoins sind in Bewegung, und dann fragen die das Bundesministerium für Staatssicherheit, was weiß ich, ob die da vielleicht ein bisschen aushelfen können. Und dann gucken die, ja klar, wir haben ja da so eine Wanze bei Lieferservice und aha, die Adresse, da gehen wir doch mal anklopfen. Und davon kriegt man erst was mit, wenn angeklopft wird. Was kann man tun? Tor schadet nicht, ist in dem Fall aber auf jeden Fall kein Allheilmittel. Ist irgendwo, naja, okay, IP, das ist nicht so die große Gefahr bei Bitcoin. Bitcoins kaufen, okay, habe ich jetzt gesagt als Beispiel Mycelium. Relativ anonym, relativ dezentral. Eigene Wallet, Armory auf meinem Rechner. Getrennte Wallets ist ein wichtiges Stichwort bei Armory. Eine Wallet kann jetzt heißen, das ist die Software, und eine Wallet kann heißen, das ist die Brieftasche. Bei Armory habe ich so viele Brieftaschen, wie ich möchte. Und innerhalb einer Brieftasche kann ich kontrollieren, welche Bitcoins verschicke ich. Und es ist immer sicher, dass keine Bitcoins aus verschiedenen Brieftaschen gemischt werden. Dann heißt jetzt eine Brieftasche Silk Road und die andere heißt Pizza und die dritte heißt Oma. Das ist schon relativ sicher, wenn man da anonym bleibt, wo man anonym bleiben muss oder möchte. Die richtig aufwendigen Strategien und notwendigen Strategien sind, ich muss Buch führen. Ich muss einfach im Blick haben, welcher Input oder welcher Output ist irgendwie nicht so cool, nicht so öffentlich, will ich jetzt nicht jedem erzählen, zum Beispiel Silk Road. Und welche Adressen, welche Inputs sind auf jeden Fall öffentlich bekannt, weil ich da Pizza bestellt habe. Das ist so ein bisschen Fleißarbeit, man muss da so ein bisschen den Überblick behalten. Wenn man jetzt ganz am Ende Bitcoins übrig hat, die tainted sind, also die Daten angehaftet haben, die ich nicht mag, dann muss ich die auch anonym loswerden. Drei Hausaufgaben an euch. Spielt mit Bitcoin, das macht Spaß, es ist schnell, es ist eine schöne Technologie. Wenn ihr damit gespielt habt, gibt es zwei Adressen, wo man selbst sehr einfach gucken kann. Okay, diese Adresse gehört mir. Welche anderen Adressen sind denn damit irgendwie verknüpft, ohne dass ich davon vielleicht weiß? Bitcoin Privacy ist eine schöne Sache. Bei Blockchain Info gibt es auch eine Funktion. Und drittens und allerwichtigstes, alles verschlüsseln, alles backuppen. Danke. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn Fragen sind, bitte jetzt. Ihr seid alle heiß auf den Vortrag Bitcoin 2.0. Geht gleich weiter. Danke. Oh, eine Frage.
Also eigentlich logisch gedacht müsste es doch einfache Möglichkeiten geben, so ich habe jetzt 0,3 Bitcoin Wechselgeld und jemand anderes hat 0,3 Bitcoin Wechselgeld und man tauscht das direkt aus. Und dann müsste ja diese Nachverfolgbarkeit gebrochen werden. Welche Lösungen gibt es dafür? Gibt's dafür Lösungen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt so die hemdsärmelige Möglichkeit, ich schiebe meine Bitcoins zu einer Tauschbörse. Die Tauschbörse verwaltet wahrscheinlich 10.000 Adressen und dann einen Tag später hole ich die wieder zurück und dann kommen die sehr sicher von der anderen Adresse. Dann weiß natürlich die Tauschbörse, was ich gemacht habe. Das Ganze geht auch ein bisschen professioneller als Dienst. Das nennt sich Mixer. Ich schicke meine Bitcoins irgendwo hin und das machen ganz viele andere auch. Und dann wird es so schön durcheinander gewürfelt und dann kriegen alle ihre Bitcoins von sicher anderen Adressen wieder. Das ist beides in der Blockchain so erstmal nicht mehr sichtbar, was wem gehört. Das Problem ist natürlich, wie auch Erdgeist in der Keynote gesagt hat, das ist eine Delegation und dann muss man jemand anderem vertrauen. Der Betreiber des Mixers, naja, das fällt natürlich auf. Und da gibt's dann bestimmt Leute und Firmen und Behörden, die sagen, ja, da wollen wir jetzt mal genau gucken, weil das ist ja eine schöne Sammlung von Daten. Wenn ich mich darauf verlasse, muss ich trotzdem davon ausgehen, es gibt irgendwo Logs, wo steht, okay, diese Adresse und jene Adresse, die gehören zusammen, auch wenn es in der Blockchain nicht zu sehen ist. Also ich würde sagen, das ist ein Reparaturversuch, wenn ich meine Daten schon irgendwie schlampig verteilt habe. Ich würde immer präferieren, so wenig Daten wie möglich überhaupt erst anfallen zu lassen. Aber es ist immer eine Frage, was für ein Sicherheitsbedürfnis habe ich?
Ganz kurz eine ganz einfache Frage. Kannst du noch mal genau erklären, wieso es zu diesem Auffüllen kommt in der Blockchain, also diesen kombinierten Beträge?
Ist ganz einfach. Es gibt eigentlich nur Bitcoin-Adressen und die haben verschiedene Beträge Bitcoins. Wenn ich jetzt einen größeren Betrag Bitcoins verschicken will, als die eine Adresse hat, naja, dann muss ich halt ein paar Adressen zusammenwerfen. Ich kann natürlich immer von einer Adresse, die 10 Bitcoins hat, kann ich 5 verschicken und kriege dann 5 als Wechselgeld und da ist nur diese genau eine Adresse ein Input. Das geht natürlich. Viele Wallets, viele Software, viele Services machen das völlig im Hintergrund. Da habe ich keine Kontrolle und keinen Einblick. Bei Armory kann ich genau auswählen, okay, welche Adresse möchte ich jetzt zum Bezahlen nehmen und welche möchte ich kombinieren und wo soll das Wechselgeld hingehen. Aber ist an sich nichts anderes als mit Bargeld, wo ich so viele Scheine und Münzen zusammenlegen muss, bis es den Betrag erreicht hat. Letzte Frage. Dann geht's um 3:15 in 17 Minuten weiter. Dankeschön.